Schön. Das ist, ja, ich freue mich ja sehr, heute in Marburg zu sein. Norbert, Christina, schön, dass ihr da seid. Schön. Ja, eigentlich, wie wir die Predigt geplant hatten, dachten Tammy, meine Frau und ich, dass wir erst Ende Juli umziehen. Und so haben wir uns am 24. Juli, ist ja heute, glaube ich, habe ich mir die Predigt ausgemacht. Und jetzt sind wir aber schon am 15. Juli umgezogen. Und jetzt wohnen wir schon seit fast 10 Tagen in Heidelberg, haben da eine wunderschöne Wohnung, haben schon alle Kartons ausgepackt, haben ganz viel gemacht. Wir fühlen uns sehr wohl dort, kennen leider noch nicht so viele Leute wie hier. Darum finde ich es natürlich besonders schön, hier zu sein. Und dadurch, dass wir schon umgezogen sind und mit Umzug und IKEA, was man so alles macht, hatte ich ganz viel Zeit, diese Predigt vorzubereiten. Und wenn man viel Zeit hat, dann fängt man an, sich das alles genau anzuschauen und in den Text hineinzulesen. Und man setzt sich in die Bibliothek und wälzt Bücher. Und dann kommt man auf total witzige Dinge drauf. Und dann sitzt man so alleine in der Bibliothek und fängt an, sich herumzulachen über Dinge, die man im Text erkennt. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ja nicht nur die Theologen ein lustiges Volk sind, sondern dass es ganz viele lustige Leute gibt. Und da ist mir eingefallen, dass ja jede Branche, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, so ihre eigenen Witzchen über bestimmte Menschen macht. Also wir Österreicher machen immer Witze über die Burgenländer, Otto hat ja immer die Witze über die Ostfriesen gemacht. Die E-Gitarristen machen immer die Witze über die Bassisten, aber das mache ich heute nicht, weil Joshi ein Freund von mir ist. Und die Violinespieler machen immer die Witze über die Bratsche. Johanna nickt schon. Zum Beispiel, wisst ihr den Unterschied zwischen der Bratsche und der Waschmaschine? Eine Waschmaschine vibriert, was rauskommt, ist sauber und sie kommt erst am Ende ins Schleudern. Oder warum sollte eine Bratsche nicht bergsteigen gehen, also ein Bratschist? Ja, es könnte Jahre dauern, bis man ihn vermisst. Oder ist mir auch eingefallen, es gibt auch Theologenwitze. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der ist eigentlich relativ bekannt, aber der ist witzig. Eine Nonne wird gerufen zu einem wichtigen seelsorgerlichen Gespräch. Und ich glaube, ich nehme das in die Hand, sonst fummel ich da den ganzen Abend drumherum. Genau. Eine Nonne wird gerufen zu einem ganz wichtigen Gespräch und steigt in ihren kleinen Wagen und fährt da irgendwie von ihrem Kloster da ganz weit bis zu dem Gespräch, wo sie hin muss und führt dieses Gespräch und ist total vertieft. Und auf der Rückfahrt, da hängt sie noch dem Gespräch hinten nach und merkt nicht, dass ihr Tank zu Ende geht. Und so bleibt ihr Wagen liegen und sie steht an so einem Waldrand und weiß sich überhaupt nicht zu helfen und kann sie nicht anders helfen, als einfach anfangen, ein Auto zu stoppen. Und sie ist sehr frustriert, weil sie merkt, die Leute bleiben alle nicht so stehen. Und irgendwann sieht sie von der Weite mit völlig überhöhter Geschwindigkeit einen Manta-Fahrer herkommen und wie er die Nonne sieht, bremst er sich zusammen, vollen Karacho und fährt ganz langsam zu ihr hin und sagt, darf ich sie mitnehmen? Und die Nonne steigt ein und freut sich und bedankt sich überschwänglich und sagt, danke, 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 danke. Und er sagt einfach nur, ach weißt du, Batmans Freunde sind doch meine Freunde. So, bevor ich euch sage, was so witzig ich fand, also ich habe halt drüber gelacht. In dem Text muss ich euch den ja vorlesen. Ich glaube, wir haben den auf Leinwand. Genau. Matthäus, wir sind ja in der Bergpredigt, Matthäus 6, 25 bis 33. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr esst und was ihr trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als Nahrung und der Leib mehr als Kleidung? Seht die Vögel unter den Himmel an. Sie säen nicht und ernten nicht. Sie sammeln nicht in Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr wert als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich darum auch sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen, sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist, wie eine von ihnen. Wenn doch Gott das Gras auf den Feldern so kleidet und doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er dann nicht viel mehr für euch das tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird das seine sorgen. Es ist nicht genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. was ich witzig finde an dem Text, stand in Vers 27, und zwar steht da, dass man seinem Leben nicht eine Elle hinzufügen kann. Aber das Wort, was da steht, und zwar steht da Lebensalter, das kann, muss nicht unbedingt Lebensalter heißen, es kann auch Körpergröße heißen. Also das könnte auch bedeuten, dass man seiner Körpergröße keine Elle zufügen kann. Das fand ich deswegen witzig, weil mein Arzt mal meinte, das stimmt ja gar nicht, was in der Bibel steht. Wir können natürlich unser Leben verlängern, aber außerdem steht damit Sorgen. Und dann habe ich noch was gelesen, und zwar, dass es damals eine Tradition gibt, die dachte, dass Adam vor dem Sündenfall größer war und erst wie er in den Apfel gebissen hat oder was auch immer, ist er geschrumpft. Und so dachten die, naja, mit Zachäus der Zöllner und sonst wie, also irgendwie kann man ja vielleicht doch nicht oder nicht seiner Lebensgröße einen Zentimeter zusetzen. Aber es geht ja heute nicht um Lebensgröße und es geht auch nicht um Lebensalter, sondern es geht um Zielstrebigkeit. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Matthäus 6, Vers 33. Dieser Vers ist ein Vers, der ganz beliebt ist auf so Kärtchen, die man ziehen kann, beim Bibelvers ziehen oder am Jahresende, wenn man sich so einen Vers irgendwo pflückt und dann kann einem der Vers jahrelang begleiten. Ich kann mich erinnern, ich habe diesen Vers auch schon mal gezogen. Es war in der Nähe von Linz, es war ein kleines Event und da waren so Verse aufgebaut und ich habe den Vers gezogen. Strebt zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugetan werden. Und das war so ein Event und da waren ganz viele verschiedene Christen und dann habe ich einen Typen getroffen und der hat nicht genau so geglaubt wie ich. Und dann hatte ich innerlich den totalen Stress, weil ich dachte, gerade hat mir Gott gesagt, ich muss ja zuerst nach seinem Reich streben und alles andere kommt erst danach. Und dann haben wir so Smalltalk geführt. Und ich war innerlich total angespannt, weil ich dachte, oh, eigentlich muss ich ja erstmal um sein Reich, also ich muss ja erstmal über Jesus reden und alles andere und erst dann kann ich Smalltalk führen oder irgendwas anderes machen. Und wenn ich Smalltalk führe, dann aber ja nur, damit es irgendwie zu einem Ziel hinbringt. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass ich da gar nicht so alleine bin oder war mit dieser Meinung, weil Sonntag, wir sind ja gerade frisch nach Heidelberg gezogen, habt ihr ja gehört, war ich in zwei Gottesdiensten. Erst war ich in der Heiliggeistkirche, da war ein total cooler Jazz-Gottesdienst, der war echt spannend. Und dann war ich noch in einer anderen Gemeinde und da wurde dann so ein Video gezeigt von so einem Kreuzschiff, das fuhr. Und dann kam so ein anderes Schiff und das ist in Seenot geraten und dann kam das Kreuzfahrtschiff und das sollte die retten, aber die hatten, ganz viele hatten gar keine Lust, die zu retten, weil die da so kurz schön Teeparty machten. Und das Schiff hieß Corpus Christi und die Aussage war dann, die Gemeinde Gottes ist kein Luxusdampfer, sondern ein Rettungsschiff. Und danach hat der Pfarrer oder der Pastor hat dann die Predigt gehalten und hat gesagt, man muss einfach seine eigenen Scham überwinden und dauernd mit jedem über Jesus reden und bei jeder Gelegenheit und immer und alles andere wäre unwichtig, nur das würde zählen. Jetzt ist die Frage, ist das wirklich so gemeint? Strebt zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Ist das so? Um darauf zu kommen, müssen wir uns zwei Fragen stellen. Die erste Frage ist, was bedeutet eigentlich Reich Gottes? Und das zweite ist, was bedeutet eigentlich Gottes Gerechtigkeit? Gottes Gerechtigkeit, das ist schon so ein Ding. Es gab mal einen Mönch. Also das war es erst so ein Typ, der hat Jura studiert, dann kam ein großes Gewitter und dann hat er so viel Angst, dass er geschworen hatte, wenn ich das überlebe, dann gehe ich ins Kloster. Und dann ging er ins Kloster und wurde Mönch und hat sich so angestrengt, dieser Gerechtigkeit Gottes gerecht zu werden, aber hat irgendwie gemerkt, er schafft das nicht und hatte so viel Angst und sonst wie und ist ständig in so einen innerlichen Konflikt gewesen und hat ein ganz schön unruhiges Leben geführt, bis er eines Tages am Klo saß, in einem Turm. Im zarten Alter von 24 Jahren saß er am Klo und hatte die größte Erkenntnis seines Lebens. Martin Luther hatte nämlich erkannt, Gottes Gerechtigkeit bedeutet gar nicht, dass es um einen Maßstab geht, nach dem ich verurteilt oder beurteilt werde, sondern Gottes Gerechtigkeit ist ein Handeln von Gott an uns. Es ist eine gerechtmachende Gerechtigkeit. Es ist etwas, wo Gott handelt. Gott handelt in dieser Welt, Gott handelt an uns und Gott ist das Subjekt, der Handelnde und wir sind das Objekt. Gerechtigkeit ist ein Verhältnisbegriff.
Gerechtigkeit ist immer Gerechtigkeit von etwas zu etwas oder von jemandem zu jemandem. Und Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit ist immer eine Frage des Verhältnisses. Und was Luther erkannt hat, Gott ist Gerechtigkeit. Dort, wenn wir überlegen, wie groß Gott ist und wenn wir uns Menschen betrachten und unser Sein und das, was wir tun, und wenn wir dann sehen, wie gerecht Gott ist, dann ist es, kann es nur so sein, dass die Gerechtigkeit Gottes das ist, was Gott an uns vollzieht. Seine Gerechtigkeit in uns hinein. Wir Menschen sind als Sünder verloren, aber Gott schafft durch sich selbst Gerechtigkeit zu uns. Und das Reich Gottes, Jesus hat ständig vom Reich Gottes geredet. Ich weiß nicht, ob ich jemals schon gefragt habe, warum Jesus immer vom Reich Gottes gepredigt hat. Ganz am Anfang sagt er, kehrt um und tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Dann erzählt er immer Gleichnisse. Das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn, was in die Erde fällt und groß wird und die Vögel sich drin nisten. Und das Reich Gottes ist wie ein Sauerteig und da mischt man eine kleine Menge bei und dann wird alles durchsäuert. Und immer kommt Reich Gottes, Reich Gottes, Reich Gottes. Wenn ich mit dem Finger Gottes diesen Dämon austreibe, dann ist das Reich Gottes unter euch angekommen. Jesus spricht ständig vom Reich Gottes. Und was verkündigt Jesus? Jesus verkündigt das Hereinbrechen des Reiches Gottes in unsere Welt. Jesus verkündigt, dass das Handeln Gottes in unsere Welt hineingekommen ist. Dass Gott etwas in unserer Welt tut. Dass das Reich Gottes mit Jesus hereinbricht. Und dass es sich erfüllt im Kreuz. Dass diese Trennung zwischen dem Gott und dem Menschen, das versöhnt wird. Durch Jesus werden wir versöhnt. Das Ja Gottes zu den Menschen. Das ist das, was steht, das Handeln Gottes und das Ja Gottes zu uns Menschen in unsere Welt hinein. Gott schafft Gerechtigkeit, indem er Jesus in diese Welt schickt, der Gerechtigkeit verschafft. Und das verkündigt Jesus, wenn er das Reich Gottes verkündigt. Gottes Reich und Gottes Handeln, Gottes Gerechtigkeit ist ein Handeln Gottes an uns. Jetzt steht in unserem Predigttext allerdings nicht, Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit ist da, sondern strebt danach. Ein Imperativ, eine Aufforderung. Strebt zuerst nach der Gerechtigkeit Gottes. Ja, wie können wir jetzt danach streben? Da müssen wir uns anschauen, was denn da so im Kontext steht. Und da sehen wir, dass da in dem ganzen Kontext geht es um Sorgen. Dann geht es darum, Sorge hier, Sorge da. Seid nicht besorgt, was ihr essen sollt, was ihr trinken sollt, was ihr anziehen sollt. Das waren die Ursorgen oder die Hauptsorgen, die die Leute damals hatten. In der ganzen Welt, in der ganzen Weltgeschichte sind das die Hauptsorgen, die die Menschen mit sich rumtragen. Wir Menschen hier in Westeuropa oder in dieser westlichen Welt haben die glorreiche, das glorreiche Vorrecht, so reich zu sein und so viel Essen und Anziehen zu haben, dass es nicht unsere Hauptsorge ist, was wir zu essen oder anziehen müssen. Nur die meisten Leute auf dieser Welt haben genau diese Hauptsorge. Und wahrscheinlich die Leute damals auch, die nicht so reich waren oder die meisten Teile der Welt gelebt haben. Also Jesus spricht hier die Hauptsorgen der Menschen an. Um das vielleicht für uns ein bisschen zu übersetzen, was sind die Sorgen, die uns beschäftigen so? Wo stehe ich? Wo will ich hin? Was will ich erreichen? Lebenssorgen, die sich über unser Leben hinziehen. Lebe ich das Leben, das ich eigentlich leben will? Die Alterssorgen, die ständig unser Leben überschatten. Jedes Mal, wenn ich was sage, frage ich mich, war das jetzt richtig oder falsch oder gut oder was denken die anderen jetzt über mich und wie schauen die mich überhaupt an und mögen die mich überhaupt und alle blicken auf mich? Oder Lebensabschnittssorgen. Finde ich überhaupt den richtigen Partner? Muss ich ewig alleine bleiben? Essen, Trinken und Anziehen sind Sorgen des Lebens. Und da gegenüber, dort gegenüber setzt Jesus das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Er setzt menschliches Tun und Sorgen, setzt er Gottes Gerechtigkeit gegenüber. Er sagt, plane dein Leben nicht nur nach äußeren Dingen, sondern auch nach den inneren. Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit soll etwas in uns bewirken und etwas in uns verändern. Schon im Alten Testament, in Sprüche 4, Vers 23 steht, das, was ich dir jetzt sage, ist wichtiger als alles andere. Achte auf dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit können so die lebensbestimmende Kraft in unserem Leben sein, das Lebensziel sein, das, was in uns ist, und es soll ersetzt werden von den die irdischen Sorgen sollen ersetzt werden durch diesen Zuspruch Gottes. Es ist ein neuer Maßstab oder eine neue Brille, durch die wir unser ganzes Leben betrachten können. Unser Leben hängt nicht mehr von den Sorgen ab, die das tägliche Leben bietet, sondern der Zuspruch Gottes zu uns. Und so haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können entweder unser Leben leben in der größtmöglichen Absicherung unseres Lebens gegen die Sorgen, oder ich kann mich ganz mein Ich auf Gott ausrichten. Wenn mein ganzer Wert davon abhängt, wie viel ich esse, was ich zu anziehen habe, was ich zu trinken habe, wie groß mein Haus ist, wie groß mein Auto ist, wie einflussreich mein Job ist, wie viele Leute ich untergeben habe, wie dick mein Bankkonto ist und. Wenn wir in unsere heutige Gesellschaft blicken, sehen wir genau, wo uns das hinführt. Es ist ständig ein Mehr und ein ständig noch mehr. Wenn die Sorgen oder das Negativ, das ist, was uns bestimmt. Oder wir können auf Gott blicken und Gottes Gerechtigkeit feststellen als Maßstab und denken, wir müssen Gott gerecht werden. Und dann erkennen wir unser eigenes Leben und erkennen wir, je mehr wir darüber nachdenken, dass wir das irgendwie gar nicht so hinbringen. Und dann schauen wir auf Gott und erkennen Gott als den großen, heiligen Gott an. Und je mehr wir Gott erkennen, umso größer erfahren wir Gott und umso heiliger erfahren wir Gott. Und ständig wird es ein größerer Abstand zwischen uns und Gott. Oder wir erkennen Gottes Gerechtigkeit als Handeln Gottes an uns. Das, was Gott in uns tut. Dort, wo ich mich im Vertrauen auf diese Gerechtigkeit einlasse. Man könnte es vielleicht mit dem Motto der Philosophen sagen, erkenne dich selbst von Gott her. Und so, glaube ich, stellt uns Gott was gegenüber. Thema Zielstrebigkeit. Strebe zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Ich kann entweder mein Leben bestimmen lassen aus Sorge. Aus Sorge um mein tägliches Leben oder aus verschiedenen Sorgen, die mein Leben prägt. Und dort stellt Jesus was gegenüber, in diesem Abschnitt, und sagt, nein, darum geht's nicht. Wenn ihr zielstrebig sein wollt, dann strebt zuerst nicht nach einem Negativ, nicht nach einem Loch, was ihr ständig ausfüllen müsst. Strebt nicht zuerst nach einem Problem, das ihr habt, sondern erst strebt nach einem Zuspruch. Und er setzt dem Negativ ein Positiv gegenüber. Den Zuspruch Gottes an uns, an mich persönlich. Die Aufforderung Jesus ist, den Blick von mir und meinem eigenen Leben ein bisschen abzuwenden. Die Aufforderung Jesus bedeutet nicht, mich immer nur in den Mittelpunkt meines eigenen Lebens zu setzen, sondern Gott mit hineinzunehmen, mich selbst neu zu finden, indem ich auf Gott blicke. Hier drin steht, ihr Kleingläubigen, macht euch keine Sorgen. Kleingläubig steht da wenig gläubig. Er sagt, nicht wenig Glauben haben und ständig sich Sorgen machen. Das Wort, das da steht für die Kleingläubigen, ist dasselbe Wort, was für diese Leute verwendet wird, die im Alten Testament ständig Angst haben, dass zu wenig Manna vom Himmel kommt und selbst dann Manna gesammelt haben, wann sie es eigentlich nicht durften, weil sie Schiss hatten, dass vielleicht am nächsten Tag nichts mehr kommt. Aber das Manna, das kam immer wieder. Und deswegen das wenig Gläubig, das Vielgläubige entgegensetzen. Daran glauben, dass Gott uns versorgt. Uns von Gott her zu verstehen. Jesus hat genau das vorgemacht. Jesus war derjenige, der ganz Mensch und ganz Gott war und der sich hundertprozentig von Gott her gedacht und verstanden hat. Darum, wie er das klar hatte, und das hatte er klar, konnte er das Leben leben, was er gelebt hat. Und das ist das Angebot, das uns Gott macht, uns von Gott her zu verstehen. Das Nebeneinander von der Gerechtigkeit Gottes und von der Reich Gottes ist das Gotteshandeln an uns Menschen in Bezug auf Gott und im Vertrauen darauf, dass Gott sein Reich schafft in unserer Welt, in unserem Leben, reagieren wir darauf. Das ist das, was wir eigentlich beten im Vater Unser. Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe und unser tägliches Brot gib uns heute. Erst das Reich Gottes und der Vater und der Wille. Oh, nee, stimmt. Dritter und letzter Punkt, ganz kurz. Jesus spricht das zu seinen Jüngern. Das ist die Predigt, die Jesus seinen Jüngern predigt. Und er schickt sie danach weg und sagt, geht hin und verkündet diese Botschaft. Es ist das Evangelium, die gute Nachricht. Und wenn ich vorher gesagt habe, dass wir manchmal so einen innerlichen Druck haben, ständig alles super gerecht zu machen, immer erst nach Reich Gottes zu streben, so glaube ich, dass die gute Nachricht ist, dass Gott an uns handelt, dass wir Menschen uns neu finden durch Gott und dass dadurch wird unser Herz voll. Und es steht schon, wenn das Herz voll ist, den geht der Mund über. Und nicht aus einem Druck heraus, nicht aus einer heiligen Eifer, wo wir uns verstellen und drüber schämen und es komisch ist, aber irgendwie doch machen müssen, sondern weil wir Gottes Wirken an uns, in unserem Herz erfahren haben. Darüber können wir reden. Und dann verkünden wir das Evangelium. Evangelium ist griechisch gute Nachricht. Dann verkünden wir gute Nachricht, weil wir selbst was erlebt haben. Nicht mehr hyperaktive Christen, sondern authentische, echte, von Jesus erfüllte, von Gott erfüllte Christen. Zielstrebigkeit. Strebt zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Amen.